Ja, Regina, vielen Dank, dass du immer darauf trinkst, dass wir einen Open Doors Gottesdienst machen. Wir sehen, das ist ganz wichtig, das sehen wir auch heute wieder, und es ist gut, wenn wir die Situation der Christen, die in Ländern leben, die unter Verfolgung stehen, auch immer mal wieder in den Blick nehmen. Der Predigtext sind die Verse 10 bis 12, Matthäus 5, 10 bis 12. Und die heißen: Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Ja, liebe Gemeinde, ein sogenannter Open-Doors-Gottesdienst gehört zu den herausfordernden Gottesdiensten, so finde ich jedenfalls immer, werden wir doch gezwungen, unseren Blick über den Tellerrand des eigenen Lebens hinaus zu werfen. Schnell sehen wir dann, es gibt viele Regionen dieser Erde, wir sehen das hier unten, in denen Menschen mit Problemen zu kämpfen haben, mit denen wir uns nicht belasten müssen, wenn wir sie geschickt ausblenden. Nun gehört es sicherlich auch zum Selbstschutz dazu, nicht immer die schlimmen Tatsachen massiv auf sich wirken zu lassen. Das würden wir gar nicht aushalten können. Allerdings sollten wir nie darüber gleichgültig werden, wenn in anderen Ländern Menschen unterdrückt und unsere Glaubensgeschwister verfolgt, vertrieben und getötet werden. In dem Zusammenhang gehören die Seligpreisungen zu den besonders herausfordernden Reden Jesu. Wieso kann der Herr Jesus Menschen, die verfolgt werden, glücklich nennen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Sind wir nicht eher glücklich darüber, dass wir weiterhin nicht wegen unseres Glaubens geschmäht und verfolgt werden? Ja, dankbar können wir wirklich darüber sein. Das sollten wir auch. Wir wissen aber auch, wie flach in vielen Fällen unser Glaube und unser Eintreten für das Reich Gottes geworden sind. Viele von uns verlieren sich in all den Angeboten in dieser Welt, die die Welt so bietet, und vergessen dabei, dies alles ist nur vorläufig. Nichts können wir mitnehmen, das vergessen wir manchmal. Wer nur mit dieser Welt verhaftet ist, wird mit dieser Welt untergehen. Insofern sind die Menschen, die um des Glaubens willen verfolgt werden, für uns, die wir in diesem reichen Land wohnen, eine Mahnung und eine Verkündigung. Sie sind eine Anfrage an uns. Wie steht es um unsere Freude, um unser Glücklichsein? Sind wir die Jubelnden, die vor Freude springen, weil wir Gott gefunden haben? Denn das steht eigentlich im Text drin. Sie springen vor Freude. Warum ist oft alles so zäh und träge bei uns, was Gemeinde und Glauben betrifft? Warum meinen wir, alles andere wäre viel wichtiger als Gemeinde, Jesu? Und wir müssen uns fragen, würden wir bei massiver Verfolgung dennoch im Glauben festhalten? Ist uns Gottes Gerechtigkeit so wichtig, dass wir um ihrer Willen Verfolgung auf uns nehmen würden? Die Frage muss ich mir auch selber stellen. Ist doch Gerechtigkeit ein Begriff, der sich vom Sündenfall an in 1. Mose 3 bis zur letzten Seite der Bibel hindurchzieht? Die alttestamentlichen Propheten wiesen immer wieder darauf hin, dass Ungerechtigkeit im Volk Gottes nichts zu suchen hat. Denn der Gott Israels ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst. Aber was ist nun Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn jeder das tut, was ihm Gott vor die Füße gelegt hat und jedem das ihm zum Leben Notwendige gegeben wird. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter stellt der Herr Jesus uns ganz bildhaft vor Augen, was die Bibel unter Gerechtigkeit meint. Auch der barmherzige Samariter tut das, was Gott ihm in den Weg gelegt hat. Er kümmert sich um das Naheliegende, und ihm mögliche, indem er sich zu dem Niedergeschlagenen herabbeugt, ihm die Wunden verbindet und dafür sorgt, dass die nötigen Mittel aufgebracht werden können, damit der Verwundete wieder gesund wird. Dass Gott Gerechtigkeit so sehr am Herzen liegt, sehen wir auch in der Rede Jesu vom Weltgericht. Wir finden sie in Matthäus 25. Der Herr Jesus sagt dort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einer unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dabei taucht die Frage auf, aus welchem Antrieb heraus will der Herr Jesus, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen? Auch auf diese Frage gibt Jesus uns die Antwort mit seinen Schilderungen über das Endgericht, das am Ende der Welt. Da lesen wir: Wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Was aber haben nun die Schafe und Ziegen gemeinsam und was unterscheidet sie? Zuerst einmal ist erstaunlich, beide, Schafe und Ziegen oder Böcke, so wird es bei Luther übersetzt, sind blind für die Gegenwart des Herrn Jesus mitten in Not und Ungerechtigkeit. Beide Gruppen antworten nämlich: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Während Jesus den Schafen daraufhin bescheinigt: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan, sagt er zu den Ziegen oder Böcken: Ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Haben die Ziegen in ihren Augen etwa nichts in ihrem Leben getan, was mit gerechtem Handeln sich verband? Ich glaube nicht. Ist es doch so, ich habe noch so gut wie keinen Menschen kennengelernt, der nicht das Gute will. Wir alle kennen den Spruch, in dem sich Menschen rechtfertigen: Ich habe es doch nur gut gemeint. Gut meinen es wir doch alle, oder? Oder zumindest fast alle. Was ist der Unterschied? Ziegen oder Böcke haben im Gegensatz zu den Schafen keine Ohren für den Hirten. Sie agieren in ihrem Leben, ohne auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Ich habe zu DDR-Zeiten Menschen kennengelernt, die meinten, mit tiefer Überzeugung Gutes zu tun, indem sie Informationen über andere Menschen der Stasi zutrugen. Die waren fest davon überzeugt, Gutes zu tun. Wie schnell geht es, dass Menschen etwas als gerecht und gut ansehen, was aber an anderer Stelle schlimme Ungerechtigkeit anrichtet? Und wie viele Menschen definieren sich über ihr vermeintliches Gutsein und prahlen vielleicht sogar noch damit? Ist doch so, eine jede Ideologie ist geboren worden, um mehr Gerechtigkeit schaffen zu wollen. Das sagt jede Ideologie. Und jede Ideologie verspricht Menschen das Gute. Das galt selbst für die mörderische Ideologie des Nationalsozialismus. Warum waren denn damals so viele Menschen auf diesen Zug aufgesprungen? Natürlich wollten alle damit dem Guten dienen. Und nur die wenigsten Menschen durchschauten die Lüge und sahen das satanische Gift darin. Viele von den Jüngern unter uns wissen gar nicht, wie es ist, mitten in so einem System der Lüge zu hängen. Und ist es leicht, über diese Generation herablassend ein Urteil zu sprechen? Vielmehr sollten wir auf der Hut sein, dass wir nicht Ideologien aufsitzen, die heute in einem neuen Gewand daherkommen. Ideologie heißt ja Ideenlehre. Und das Problem ist, die Urheber dieser Ideenlehren, egal ob sie Adolf Hitler hießen oder Karl Marx oder Friedrich Engels, alle diese Männer entwarfen ihre Ideen, ohne auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Und so hat jede Ideologie zwei Seiten. wie die zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite der prominenten Seite, die repräsentativ vor sich hergetragen wird, steht groß und sehr eindrücklich Gerechtigkeit. Wenn man sie aber umdreht, findet man das Wort Unterdrückung wieder eingraviert. Nun gibt es aber eben nicht nur Ideologien aus philosophisch-politischen Treibhäusern, sie wachsen auch sehr ideal auf dem Boden von Religion. Nehmen wir zum Beispiel die Pharisäer aus Jesu Zeiten. Sie wollten ja auch das Gute, sie wollten, dass Gottes Gerechtigkeit zum Ziel kommt, zum Zug kommt. Sie wollten der Gerechtigkeit auf die Beine verhelfen, indem sie ein wasserdichtes religiöses Gesetzesgebäude schufen, an das sich alle Menschen in Israel zu halten hatten. Wollten sie Gutes damit bewirken? Ganz selbstverständlich. Sie waren fest davon überzeugt, Gutes damit zu tun. Aber Jesus bekämpfte die Pharisäer, weil er sah, wie diese Ideologie Menschen in eine Zwangsjacke zwang und statt dem Leben eher dem Tod diente. Schauen wir dagegen auf den Herrn Jesus, dann sehen wir, er war ganz frei von jeglicher Ideologie. Seine einzige Anbindung hatte er bei seinem himmlischen Vater. Sagt Jesus doch in Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eines. Und so sollten wir Christen auch sagen, ich und Jesus sind eins. Wer diese Aussage für steil hält, könnte man zugegebenermaßen, den möchte ich daran erinnern, dass Jesus Christus ja in uns, in seinen Nachfolgern lebt. In unserem Herzen will er leben. Und das soll nun uns Christen prägen. Wir sind wie Schafe, die ihre Ohren bei ihrem guten Hirten haben. In dieser wirklich einzigen Anbindung sollen wir stehen. Hier ist nun wirklich mal Einseitigkeit gefragt. Wo Menschen in übergriffigen Fanatismus Gott spielen wollen, können wir Christen nicht mitmachen, weil daraus ja immer Ungerechtigkeit entsteht. Das gilt für Ideologien aus philosophischer Ecke, für alle Ideen, die gegen Gottes Wort stehen, aber auch für religiösen Fanatismus, wie wir es gerade eben in vielen Ländern sehen, die durch den grausamen Islamismus unterdrückt werden. Und in Algerien ist es ja genauso. Vielmehr sollen wir entschieden an der Seite unserer verfolgten Brüder und Schwestern stehen und eben sie im Gebet unterstützen. Und das müssen wir, es ist schön, dass wir uns heute daran wieder erinnern durften. Und vielleicht tun wir es ja wieder vermehrt, wenn wir nach Hause kommen, an unsere verfolgten Brüder und Schwestern zu denken. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Friede sei mit euch. Und das sagt er auch täglich zu uns, zu dir und zu mir. Geborgen in diesem Frieden dienen wir Gott ausschließlich aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber. Nichts anderes soll uns treiben, allein wirklich aus Liebe und Dankbarkeit. Denn wir Christen sind jene, die selber ja geschmeckt haben, wie sie durch das Opfer Jesu gerecht geworden sind. Deshalb dienen wir gern dem Gott der Gerechtigkeit und verschließen uns jeglichen Ideologien. Christen sind keine Reichsbürger, aber Reich Gottes Bürger sind sie geworden. Und damit sind sie gleichzeitig Fremdlinge in dieser Welt. Und in vielen Ländern hat das eben negative Konsequenzen, nachteilige Konsequenzen. Denn beides geht nicht. Man kann nicht Weltbürger und Reich Gottes Bürger zugleich sein. Ich kann nicht mit einem Ohr den zweifelhaften Botschaften dieser Welt Glauben schenken und mit dem anderen Ohr der Stimme des guten Hirten. Beides gleichzeitig leben zu wollen, hieße Jesus Christus zu verleugnen. Und deswegen bleiben diese Christen so fest in diesen Ländern, weil sie Jesus nicht verleugnen wollen. Und deswegen leiden sie Verfolgung. Deshalb, weil sich das ausschließt, kommen unsere Glaubensgeschwister eben unter diesen Druck. Aber sie wissen, um des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit willen, wird er sie durchtragen und er wird sie ihnen helfen und sie werden bei ihm ankommen. Der Jesus stärkt seine Jünger in seiner sogenannten Bergpredigt, in der es heißt, und vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum er diese Worte sagt, glücklich sind, nämlich glücklich, die wirklich diese eine Anbindung haben, die wirklich sich eben nicht ideologischen Dingen beugen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Amen.